Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Hi. Wir haben immer noch keine Sponsoren. Das Mineralwasserbitzeln, was ich gerade sehr verführerisch höre, kommt von Birte, was not sponsored.
Entschuldigung.
Kein Problem, ist bekannt. Du hast dir gerade noch was eingeschenkt, ist auch völlig okay, stay hydrated, aber ich höre es gerade so, aber so richtig gut, so dieses Kohlensäurenbitzeln habe ich gerade auf den Ohren, so als Hintergrundgeräusch. Das ist wirklich wie in so einer Rossbacher-Werbung, es war so ein Wasser aus Hessen, aus meiner alten Heimat.
Und ich dachte noch, weißt du, das ist doch viel besser, wenn ich das vorher einschenke. Ja, aber vielleicht das nächste Mal stilles Wasser, damit ich nicht.
Na, man kann den Test machen, wie lange es jetzt bitzelig bleibt. Oh, bitzeln
das ist,
glaube ich,
hessisch,
ne? Das ist
die gutische nordische frische, ne, Quelle und so.
Ja, die, sehr gut. Ja. Ist bitzeln Dialekt? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Würdest du bitzeln sagen zu
Kohlensäure?
Nein,
auf gar keinen
Nein.
Fall.
Okay, dann ist das hessisch, ja. So hieß irgendwie eine Limo bei uns, daher kommt das. Es gibt bei uns in der Region, also so im Hessischen gibt es wirklich die heißt auch Bitzel, die Limo. Und dann war das aber so, ja, die bitzelt so schön. Und das hat sich so eingebrannt in alle, die aus der Rhein-Main-Region kommen. Glaube ich, behaupte ich jetzt einfach. Naja, was sagst du zu Kohlensäurewasser? Also das Geräusch, das Kohlensäurewasser macht?
Interessant, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Hab was, aber das ist eher was von mir, weil wenn ich Reizhusten hab, dann hilft mir das total gut, Kohlensäurewasser zu trinken. Also Selta, sage ich eigentlich.
Ja.
Von diesem Wasser mit Gas, Selta. Und da habe ich dann immer gesagt, das ist mit Kratzperlen.
Okay. Das würde ich vermuten, ist wahrscheinlich relativ special und noch nicht ganz so dialektal. Kann ich nachvollziehen. Ja. Wenn ich kränkelnd bin und so rumhuste, finde ich auch so scharfes, kohlensäurehaltiges Wasser, also mit einem hohen Kohlensäuregehalt, finde ich dann gut. Da habe ich das Gefühl, das kratzt mir jetzt so im Hals irgendwie die Krankheitserreger einfach weg.
Ja, sag doch, mit Kratzperlen.
Aha, wie ein gutes Reinigungsmittel. Naja, ja. Gut.
Wie Scheuermilch für den Hals.
Jetzt ist es kaputt gemacht durch das Bild. Naja. Wir haben auch ein echtes Thema mitgebracht. Du warst nämlich unterwegs. Du hast es auf die ISW-Tagung an der Uni Bremen geschafft, nämlich auf die Tagung Warum schreiben? Schreiben als transformative Kraft. ISW, das Institut für Schreibwissenschaft, und die war vor 2 Wochen. Wir wollten letzte Woche ganz frisch eigentlich aufnehmen und dann hat uns das Internet einen Strich durch die Rechnung gemacht und unser Aufnahmeprogramm ist mehrfach abgestürzt. Zum Glück immer so schnell, dass wir nicht schon einmal komplett darüber gesprochen haben, aber irgendwann haben wir dann gesagt, das lassen wir jetzt und machen es nochmal neu. Und dieses Neu ist jetzt eine Woche später und hoffentlich klappt das jetzt und der Podcast kommt dann auch eine Woche später. Ja, genau. Das heißt, ich war nicht da. Ich hatte mal damit geliebäugelt. Wahrscheinlich wäre, wenn wir es überhaupt geschafft hätten, meine Kollegin hingefahren. Ich war ja im Frühjahr in Paderborn auf dem Symposium. Letztlich haben wir es dann beide nicht geschafft, weil gerade an der Uni Tübingen bei uns aus verschiedensten Gründen der Baum brennt mit Dingen, die irgendwie nicht in unserer Jahresplanung drin waren, aber genau jetzt stattfinden, und es war einfach nicht drin, tatsächlich. Was sehr, sehr schade ist, weil oft ist es ja so, dass Tagungen so das Erste sind, was dann rausfällt. So war es jetzt leider auch bei uns. Du warst aber da, umso besser. Das heißt, wir können jetzt im Podcast davon berichten. Du kannst davon berichten und ich höre interessiert zu und lese ein bisschen parallel in Abstracts und dem Tagungsprogramm mit.
Das ist mir zu langweilig. Ich dachte, wir reden gemeinsam darüber.
Ja, gerne, aber ich kann ja eigentlich nicht viel mehr machen, als dir Fragen stellen, was auch gut funktioniert.
Na, ich könnte dir ja auch Fragen stellen. Zum Beispiel finde ich das nämlich total spannend, dich zu fragen, was du überhaupt mit diesem Titel verbindest.
Was ich mit dem Titel verbinde? Ja, erstmal ist mir bei dem Titel aufgefallen, dass Warum schreiben mit einem Ausrufezeichen versehen ist. Also quasi, es ist kein Fragezeichen dahinter. Es wird also nicht diese rhetorische Frage gestellt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, warum das mit einem Ausrufezeichen. Also die Intention dahinter verstehe ich irgendwie grammatikalisch, kriege ich den Satz aber nicht mal mehr richtig formuliert. Also wenn ich den jetzt laut aussprechen würde, würde ich es immer noch als Fragesatz, also warum schreiben? Aber das steht da ja nicht. Da steht ja,
warum schreiben? So, ne? Irgendwie.
Nee, aber das Warum darf, also das Warum betont man ja automatisch als Frage. Warum schreiben? Müsste man, wenn als Aussagesatz. Klingt ganz merkwürdig. Und Schreiben als transformative Kraft kann ja in verschiedenste Richtungen gehen. Persönlichkeitsbildend, im Bildungskontext transformierend, im institutionellen Kontext transformierend. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das alles so ein bisschen abgedeckt wird. Und von dem, was ich jetzt so an Überschriften in dem Programm gesehen habe, würde ich sagen, ist auch alles ein bisschen dabei. Weil es ja wirklich sowohl um Persönlichkeitsbildung geht, ich aber auch ein paar Sachen, also autobiografische Schreiben sehe ich. Ich sehe aber auch ein paar Sachen, wo halt zum Beispiel so eher neue Services vorgestellt werden. Also könnte ich mir vorstellen, es geht in beide Richtungen.
Mhm. Also es gibt ein Buch von Gerd Breuer, das Warum Schreiben mit Fragezeichen heißt, und zwar aus den 90ern. Das war ganz spannend, weil das hat, das muss ich einmal ganz kurz überlegen, ich würde jetzt sagen, also in dem Willkommensvortrag hat Sarah Brommer das, glaube ich, schon nochmal erwähnt, das ist auch, und dann Katrin Girgensund, die haben beide Willkommensworte gesagt und haben das auch erwähnt und dass sie nicht die Frage stellen wollen, weil sie wollen die Antwort geben. Also warum schreiben, ist die Frage, weil wir uns ja aufgrund von technologischen Entwicklungen scheinbar und irgendwie Schreiben durchläuft ja als Kulturtechnik, so hören wir es immer wieder, gerade selber einer Transformation, einer Wandlung, Entwicklung. Und da war die Idee, dass dass gesellschaftlich sozusagen irgendwie die Frage da ist und dass die Tagung die Antwort gibt. Und insofern sollte mit dieser Frage, warum schreiben, und dem Ausrufezeichen danach die Antwort gegeben werden.
Okay. Warum hat man es nicht darum schreiben genannt?
Das habe ich genau gerade beim Sprechen gedacht. Vielleicht geht es auch explizit um die Anknüpfung, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ob sie das gesagt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, weißt du, dass es auch explizit um das Aufgreifen des Titels von Gerd Breuer geht, weil er mit diesem Buch eben aus den 90ern diese Schreibdidaktik, die Schreibideen aus dem angloamerikanischen Raum ja auch aufgegriffen hat und ins Deutsche transformiert hat. Er fand, dass es keine Transformation gewesen ist. Er hat ja auch einen Vortrag gehalten, weil er sagt, alles, was er getan hat, ist Wissens darstellen. Er hat das Wissen dargestellt, sozusagen zusammengefasst und wiedergegeben. Knowledge telling. Und er sagt, das, was andere Menschen nach ihm gemacht hatten, Nadja Sennewald, Katrin Girgensohn und viele andere, die hat er so namentlich auch genannt, die haben Knowledge Transforming gemacht, indem sie das genommen haben, was er geschrieben hat und was er erzählt hat, und haben daraus Ideen entwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen jetzt auch nochmal so einen Kreis darstellen sollte. Und es war ja auch die erste Tagung des ISW, ne?
Es war wirklich die erste, okay. Spannend. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Aber nicht die letzte.
Ja, hoffe ich doch. Cool. Genau, ich habe gesehen, dass genau Gerd auch einen der Vorträge hatte. Es liefen ja sehr viele Sachen parallel. Das heißt, auch du hast nur einen Bruchteil der Dinge dir wirklich ansehen können.
Genau, Anfang war ja, also das von Gerd Breuer war am Anfang für alle.
Das sind nicht drei Vorträge parallel nebeneinander, sondern das sind drei Vorträge hintereinander in dem Zeitslot. Verstehe. Okay. Das heißt, auch genau. Das von Gerd hast du gesehen. Ja, okay, klar, macht ja auch Sinn, du hast ja eben schon davon berichtet. Das ist ja spannend. Ich hatte dieses Buch, von dem du sprichst, von Gerd, das war ja einer meiner zentralen Texte für meinen Dissertationsversuch, weil er da ja beschreibt, wie er selbst in den USA war, dort Schreibzentren kennengelernt hat und das dann nach Deutschland mitgebracht hat. Und das ist total spannend, wenn du jetzt sagst, er sieht das nicht als Transformation. Da würde ich total mit ihm mitgehen. Das war eine der wenigen Thesen, die ich damals schon so ein bisschen ausgearbeitet hatte, dass ich auch so ein bisschen dachte mit, naja, er hat das mitgebracht, aber es ist eventuell gerade nicht transformiert worden, sondern er hat erstmal Konzepte mitgebracht, die implementiert wurden. Mhm. So.
Genau, das hat er selber gesagt, ne? Er sagte, das war erstmal
genau. Also deshalb ja, so im Sinne von würde ich ihm total zustimmen auf Basis seines Buches von damals. Das war eigentlich auch genauso die, das, was ich so ein bisschen, wie ich das gedeutet hatte, was er dann da geschrieben hat. Und es war ja auch so ein bisschen mein Aufhänger damals, von dem ich dann gehen wollte auf, naja, müssen wir eigentlich transformieren? Oder hat sich das jetzt so etabliert, dass wir sagen, wir haben es halt einfach übernommen und dann passt das auch so für deutschsprachige Schreibdidaktik? Mhm. Ah, es ärgert mich jetzt halt noch mehr, dass ich nicht da war.
Für mich ist es tatsächlich ein hochspannender Titel, weil der Bildungsbegriff in der Erziehungswissenschaft im deutschsprachigen Raum im Prinzip ja das ist. Es geht um Transformation, es geht um Veränderung. Also es geht nicht. Bildung kann nicht intentional passieren, sondern Bildung passiert aus sich selbst heraus entwickeln, sozusagen. Und also dieser Transformationsbegriff, das habe ich mir eben, also ich finde es ganz schön, weil Transformation passt ganz gut, weil dafür können Menschen eigentlich viel mehr anfangen als der Bildungsbegriff, weil der Bildungsbegriff ja im deutschsprachigen Raum auch nämlich von der Mehrheit der Menschen eigentlich diskutiert wird als Wissen erwerben.
Ja.
Und das ist manchmal ein bisschen irreführend, dass so eine Handvoll Menschen ich sage es jetzt mal sehr überspitzt, ich meine das nicht so, klingt auch komisch, ne? Aber dass eine Handvoll Menschen im Elfenbeinturm sozusagen das dann als etwas anderes diskutieren, als das gesamtgesellschaftlich diskutiert wird. Das passiert natürlich ganz oft mit der Wissenschaftssprache, dass so etwas passiert. Genau, und das habe ich mir ja angeguckt damals in meiner Masterarbeit in Bezug auf Hackathons.
Mhm, ja.
Oder zumindest auf einen. Und insofern war das für mich aus ganz vielen Gründen persönlich und in meinem Kopf ein, ja, auch kreisschließend, vielleicht auch neu anfangend. Also ich konnte da, es war sehr, sehr intensiv für mich, die Tagung. Also sehr persönlich, emotional, zurückzukehren sozusagen, so ein Gefühl von, ne?
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich glaube, das hätte bei mir ähnlich sein können. Also dadurch, dass das Thema jetzt wirklich halt nah an meinem Dissertationsthema dran war, wäre mir das wahrscheinlich auch so gegangen. Plus noch die Sache, dass irgendwie relativ viele Leute aus der Zeit rum auch da waren, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe.
Ja, war auch insgesamt, fand ich, emotional, war wow, und ich hatte an vielen Ecken auch das Gefühl, dass so Raum für Neues war, was ich sonst vielleicht auch verloren hatte bei den Tagungen, das Gefühl. Es gab ja spannende Sachen, zum Beispiel bei diesem Markt der Möglichkeiten gab es zwei Mitmachstationen sozusagen sogar. Und zwar das eine war von Nora Peters und Jana Zegenhagen, dieses Liebesbrief an sich selbst schreiben. Und da war ja wirklich, wir sind dann so in Gruppen durchgegangen und dann haben wir an diesem Stand, wir haben da gesessen und sollten dann an uns selbst einen Liebesbrief schreiben auf dieser Konferenz. Und ich habe gemerkt, wie das, obwohl ich bin in solchen Schreibtechniken geübt, würde ich jetzt sagen.
Mhm, ja.
Ich bin auch ein Mensch, der emotional ist. Ich bin auch ein offener Mensch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich an dieser Stelle für mich mit diesem Schreibspiel, mit dieser Schreibübung Welten verbinden, dass mir wirklich schwer gefallen ist, das zu tun. Ich habe mich nur oberflächlich darauf eingelassen. Also heißt, ich habe das schon gemacht, ich habe das auch mitgemacht und ich habe während des Schreibens aufgepasst, wie sehr ich da reingehe.
Es hat jetzt gerade geklingelt. Ich muss dich kurz unterbrechen oder rede weiter, aber ich muss ganz kurz zur Tür. Ich bin sofort wieder da. Sorry.
Also, kurze Unterbrechung. Jetzt nochmal. Mit diesem mich emotional mit etwas, mit mir selber beschäftigen, auf einer Veranstaltung oder während einer Veranstaltung, die für mich eher rational ist, was für mich auch wichtig war, weil für mich auch so Schambereiche angesprochen sind auf dieser Art von Veranstaltung, weil ich zum Beispiel, ich kann ja, ne, ich krieg am Anfang ein Namensschild und ich kann die Namensschilder der anderen nicht lesen. Für mich ist es immer schon akuter Stress und für mich ist es immer schon etwas, wo ich in alte Muster zurückkomme, wo ich mich irgendwie blöd fühle und so in Schamreaktionen. Ich habe dann Anna, die ich von ganz früher schon aus dem Schreibzentrum, aus der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit kenne, kam dann, hat mich gesehen und sagte, ah ja, schön, du siehst aus, als ob du gleich wegläufst. So. Und ne, mit dieser Übung kann ich das zwar integrieren, ich kann dann über meine Gefühle sprechen und auch nett mit mir sprechen und wohlwollend auf einer rationalen Veranstaltung und gleichzeitig brauche ich die Ratio als Schutz auch, um mich selbst so ein bisschen zu sichern bei solchen Veranstaltungen. Insofern fand ich das ein mega spannendes Experiment, hat mir total gut gefallen und ich fand so spannend, wie ich genau dort darauf reagiert habe. Also genau das zu merken, so Angst, was ist, wenn der Schutz jetzt wegfällt, was ist, wenn ich da, weißt du, so. Und ich habe auch gemerkt bei den anderen, es gab wirklich ganz viele sehr positive Rückmeldungen auch dazu, genau das in diesem Rahmen zu tun. Es gab auch Irritationen dazu, das zu machen, aber es gab viel so, ah ja, spannend, was es mit mir macht und so. Und die haben ein Selbstexperiment gemacht. Die haben 31 Tage sich täglich selber einen Liebesbrief mit mindestens 1000 Wörtern geschrieben.
Oh, okay, mindestens 1000.
Das ist richtig krass viel.
Ja. Da hätte ich auch, ich würde sofort denken, okay, irgendwann fange ich an, mich zu wiederholen.
Das ist, also glaube ich, egal. Es geht um dieses positive Gefühl, das du dir selbst entgegenbringst. Und
aber irgendwann würde dieses Gefühl bei mir, also wegen der Wiederholung, würde sich dieses Gefühl vielleicht einschleichen. Also, dass ich wirklich dann auch denke, okay, das ist jetzt eher so eine repetitive Arbeit und damit fühlt sich's auch dann nicht mehr so ernst gemeint an, eventuell.
Ich weiß es nicht, müsste man dafür selber ausprobieren, ne?
Ja, stimmt.
Aber also ich finde 1000 Wörter tatsächlich sehr, sehr viel. Es wäre auch schwierig, glaube ich, das im großen Stil zu üben, weil 1000 Wörter zu schreiben ist einfach echt eine Hausnummer.
Ja, ja, ja.
So.
Was wurde denn in der Sitzung auf der Tagung quasi dann, wie wurde denn weitergearbeitet damit nach dem Schreiben? Weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr die dann nicht vorgelesen habt. Das wird ein schreiberzentrierter Text gewesen sein, richtig, vermute ich mal. Was wurde denn dann nach dem Schreiben noch damit gemacht?
Na, wir haben das tatsächlich einfach nur mitgenommen. Wir konnten das verzieren, mitnehmen. Und dann kurz überlegt, ob wir in der Runde noch etwas, ja, wie es uns damit gegangen, so eine Runde gab es noch. Und dann hatten die ja am zweiten Tag der Tagung, gab es von denen noch eine Session, wo sie das mit Theorien untermauert haben, also wo sie Theorien herangezogen haben, auch vor allem aus der Tagebuchforschung, der Poesietherapie und der positiven Psychologie, also wirklich relativ umfangreich, haben sie sich überlegt, welche Theorien könnten das erklären, warum das eine positive Wirkung hat.
Okay. Mhm.
Das fand ich wirklich spannend. War wirklich gut gemacht. Da war ich dann nämlich auch, das habe ich mir auch angeguckt. Das war wirklich, nee, die davor, die Session, der Slot, der war wirklich ganz schlimm, weil einfach parallel drei Sessions liefen, die ich alle gleich gern gesehen hätte.
Ja, sowas ist immer wenn man so mehrere Panels nebeneinander hat, finde ich auch immer sehr frustrierend. Da hilft es dann, wenn man gemeinsam auf einer Tagung ist, dass man sich so ein bisschen aufteilen lassen kann, aufteilen kann. Wenn man alleine da ist, ist es echt schlimm.
Genau, weil es gab nämlich auch einen Beitrag, und da war ich aber leider nicht, der interessiert mich aber auch sehr, zu dem theoretischen Hintergrund zu Morgenseitenschreiben.
Mhm.
Das fände ich nämlich auch wirklich sehr, sehr spannend. Wo ich stattdessen war, war zu einem Beitrag von Rosalie Schneegas, und zwar Schreibstrategien im Wandel, eine Untersuchung zur Eignung von Schreibstrategiemodellen für KI-gestütztes wissenschaftliches Schreiben.
Ah,
das fand
cool.
Ich wirklich sehr, sehr spannend, weil sie Studierende, das Schreiben von Studierenden beforscht hat, mit dem, sie hat sozusagen gesagt, nutzt alle KI-Tools, die euch für die Lösung dieser Aufgabe als sinnvoll erscheinen. Und zwar hatte sie 19 ProbandInnen, alles Studierende, wie gesagt, und hat das gecheckt, also mit so einem Bildschirmvideo, sag mal, wie heißt denn das? Mir fehlt das Wort gerade.
Also sie hat mit so einer Eye-Tracking-Kamera.
Nee, oder? Nicht Eye-Tracking, sondern sie hat das den Schreibprozess sozusagen am Bildschirm aufgenommen. Also einfach.
Ach so, Screen Capture einfach.
Danke.
Okay, ich dachte, die Schreibenden wurden gefilmt und gecaptured. Okay.
Nee, es wurde der Schreibprozess gefilmt, haben sie geguckt, wie genau sie das machen, und haben dann danach mit denen nochmal darüber gesprochen.
Mhm. Okay, ja.
Glaube ich. Oder nur das? Auf jeden Fall mega spannend. Sie hat sich das dann angeguckt anhand zweier Schreibprozessmodelle, und zwar zum einen das von Ortner und das von Keseling, und hat geguckt, inwiefern sie Schreibstrategien wiederfindet, inwiefern sich das ähnelt und so weiter, und hat das einfach auf deren in deren Schema sozusagen eingeordnet, was da passiert ist. Genau, das war wirklich, wirklich spannend.
Gab es da schon ein vielleicht auch nur vorläufiges Ergebnis, also ein Ergebnis irgendeiner Art? Wenn die Frage gestellt wird, so, ja, wie wandeln sie sich? Sind alle Schreibstrategien noch valide? Was ändert sich stärker? Was ändert sich nicht so stark? Fliegt irgendwas komplett raus?
Das kann ich dir so gerade nicht beantworten. Sie hat auf jeden Fall das wiedergefunden sozusagen, und das schon auch, dass Menschen sehr verschieden damit umgehen. Also die, ne, das waren Studierende und nicht, das ist ja nicht wirklich repräsentativ. Dann fände ich zum Beispiel ja auch, also weil es ist ja auch eine 19 Menschen, ne? Was ja erstmal ein Einstieg ist in dieses Forschungsthema.
Klar, klar, klar.
Und was ich total spannend finde, ist, sie hat ja nun explizit nach dem Umgang mit KI geguckt. Also mit KI mit textgenerierenden Tools. Weil spannend wäre natürlich zu gucken, okay, was wäre, wenn du diesen Impuls nicht gibst? Also nutze alle KI-Tools, die dafür sinnvoll erscheinen. Wie kannst du das so formulieren, dass Menschen ihren Schreibprozess nutzen, den sie auch sonst nutzen würden? Ich glaube, es ist eh schwer, weil du heißt immer, wenn du diesen Screen Capture machst, hast du halt immer so einen sozial erwünschten Prozess. Also zumindest ist die Gefahr.
Auf jeden Fall, ja.
Was sie hatte von der ganzen Bandbreite von Leuten, die tatsächlich einfach sich generieren lassen und ganze Passagen rauskopieren, bis hin zu Leuten, die sich Sachen generieren lassen und nichts davon verwenden. Also so wie so ein Einstieg sozusagen.
Ja, genau, die das vielleicht auch irgendwie als so Schreibtutor nutzen, eher so hin und her Ideen generieren, aber dann auf der Basis was Eigenes schreiben.
Ja, also im Prinzip das, weißt du, der Artikel in der aktuellen Josh von Annika Limburg und Isabella Buck, die haben zusammen einen Artikel geschrieben über Schreib-KI-Strategien sozusagen und haben einfach das mit so einer Range aufgemacht. Also, dass du von sozusagen komplett verwenden bis hin zu gar nicht verwenden und dass du auf dieser Bandbreite im Prinzip alles finden kannst.
Mhm, ja.
Also beziehungsweise sie haben 4 Modelle daran festgemacht, glaube ich 4.
Ja.
Genau.
Ja, ich finde das auch total einleuchtend, weil momentan, ja, auch wenn man so darüber spricht, wie KI in Texte einfließt, man eher noch eine quantitative Diskussion führt als eine qualitative Diskussion. Also die erste Frage, habe ich das Gefühl, ist eigentlich immer erstmal, wie viel KI-generierter Text steckt da drin? Und erst die zweite Frage ist irgendwie so ein bisschen so, welche Stellen betrifft das denn? Und inwiefern ist denn an dieser Stelle jetzt irgendwie Eigenleistung oder nicht Eigenleistung oder wie ernst zu nehmen ist es? So, die erste Frage ist immer erstmal wirklich, wie viel? Deshalb.
Es ist ja total spannend, ne, in welchem Kontext wir darüber diskutieren. Wenn wir im universitären Kontext darüber diskutieren, geht es uns ja beim Schreiben und Schreibaufgaben ja sehr darum, und da sind wir wieder bei dem Titel der Tagung, nämlich diese transformativen Kraft. Und da fände ich jetzt nochmal den Bildungsbegriff aus der Erziehungswissenschaft spannend, nämlich die Idee ist, ich kann das ja nicht so richtig von außen beeinflussen. Also ich kann zwar eine Schreibaufgabe geben, aber ich kann nicht beeinflussen, was das mit Menschen macht.
Mhm.
Und da fand ich übrigens nochmal super spannend, was Gerd Breuer meinte, dass er immer wieder merkt, dass Studierende in Seminaren sitzen und er oft erlebt, dass all das, was sie vorher schon in ihrem Studium hatten, nicht mit einfließen lassen. Also als ob sie sozusagen Seminar für Seminar für Seminar getrennt voneinander sehen, aber sozusagen die Transformation fehlt, das auf das nächste Seminar anzuwenden.
Mhm.
Ich würde jetzt mal sagen, aber das ist rein intuitiv sozusagen, dass das ja etwas ist, was wir versuchen mit schreibintensiver Lehre etwas zu fördern, dass da so eine Transformation reinkommt, dass du nämlich mit dann Schreibaufgaben auf dein vorher gesammeltes Wissen zugreifen kannst und sozusagen merkst, dass du schon ganz viel kannst und weißt. Vielleicht ist da auch ein bisschen, das kann ich aus meinem Studienerfahrung sagen, könnte auch was da mit reinspielen, dass ja viel des Alltagswissen fast schon ausgeladen wird. Weißt du, dieses, nee, es geht jetzt überhaupt gar nicht darum, was du schon erlebt hast dazu, sondern jetzt gucken wir ja nur auf die Theorie.
Ja.
Und damit könnte sein, dass ich sozusagen eine Transformation Ausladung mache, aus Versehen.
Eine Transformation Ausladung, das ist eine schöne Formulierung. Mhm. Aber das ist ja auch, also das ist ja auch ein bisschen die Königsdisziplin der Didaktik, so dass man wirklich sagt, okay, eigentlich, also wenn man sich so diese ganzen Didaktik-Alignments anguckt, dann ist ja eben transformativer Prozess, also auch das als Kompetenz, ist ja immer so das Letzte. Vorher kommt ja immer erstmal Wissenserwerb, Wissen einsetzen können und so weiter und dann halt eben quasi Wissen verkontextualisieren und zu einem Konzept machen, das dann halt irgendwie über Grenzen hinweg wieder angewendet werden kann. Das ist dann immer so das Allerschwierigste, was mir irgendwie auch einleuchtet. Also ich finde auch so dieses, also mir leuchtet es total ein, dass man das als Lehrperson beobachten kann, dass Leute das quasi nicht von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung mitnehmen und man eigentlich denkt, naja gut, eigentlich ist das doch alles ganz gut aufeinander abgestimmt. Gleichzeitig finde ich aber auch aus Sicht der Studierenden ist nachvollziehbar, weil Lehrveranstaltungen inzwischen ja auch so dicht getaktet sind, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, sich zu überlegen, oh, was habe ich jetzt hier eigentlich gerade Übergeordnetes gelernt, weil dieses Abstrahieren von erlerntem Wissen kostet ja auch Zeit. Und diese Zeit fehlt halt komplett. Und man hat ja, egal wie man fragt, hat man ja immer irgendwie so Erlebnisse, wenn man ein Studium durchlaufen hat, wo man sagt, okay, im ersten Semester hatte ich noch keine Ahnung, was mir das später mal bringen wird. Hab's vielleicht auch für nicht so sinnvoll gehalten oder nicht so relevant. Und dann irgendwann im Laufe meines Studiums oder sogar danach oder außerhalb habe ich dann halt das und das erlebt. Und also, ja, deshalb. So.
Ja, und das ist spannend, ne? Wir, wenn wir dann über Schreibzentren zum Beispiel, dieses im ersten Semester wird allen Leuten gesagt, es gibt da ein Schreibzentrum, Schreibwerkstatt, wie auch immer das heißt an der Universität. Und irgendwann spricht man mit Menschen, mit Studierenden, vielleicht kurz vor der Bachelorarbeit und die sagen einem, irgendwie habe ich noch nie was von gehört. Und ja, das hat halt ganz stark, glaube ich, damit zu tun, dass wir Wissen einfach erst dann wahrnehmen, wenn wir das brauchen.
Mhm, ja.
Das, ne, ich kann, genau, genau, kann eine, ja, Million Mal an einem Schuhgeschäft vorbeifahren und nehme das aber erst wahr, wenn ich Schuhe brauche.
Ja, genau. Deshalb ist ja auch so diese, also viele Schreibzentren, gerade die, die auch Lehre machen, die Workshops machen, machen diese ja gar nicht mal gezielt für Erstsemester oder wenn, dann halt super zugespitzte Angebote. Was wir in Bonn ja auch gemacht hatten, war so ein Ding mit einem Vorkurs. Da ging es aber überhaupt nicht um das Schreiben von Hausarbeiten, weil wir dachten, okay, die meisten der Leute, die da hinkommen, schreiben keine Hausarbeit im ersten Semester. Und dann behalten die das auch nicht. Warum sollten sie auch? Sie wissen ja noch gar nicht, wofür sie das brauchen und sie können es auch nicht direkt anwenden. Und das ist dann ja auch ein bisschen dieser alte Kampf, den ja viele Leute, die schreibdidaktisch innerhalb von Institutionen arbeiten, haben, dass ja oft da so Entscheidungsträger sitzen, die sagen, ja gut, dann machen wir doch einfach einen Schreibkurs mit den Leuten, entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende und dann passt das ja, dann wissen die ja alles. Mhm. Und man ihnen dann sagen muss, naja, so läuft das halt nicht. Also und so läuft das wahrscheinlich auch nicht in eurer eigenen Lehre, mutmaßlich, aber irgendwie habt auch ihr dann nicht, also irgendwie übertragt ihr dann die Regeln, die für eure eigene Lehre gelten, nicht auf so übergeordnete Kompetenzerwerbssachen, sondern da geht ihr dann irgendwie davon aus, dass das so eine Sache ist von ein Crashkurs, einmal den Inhalt präsentieren und lernen lassen und dann ist der da. Aber das ist halt super simpel gedacht. Ja, das finde ich spannend,
weil genau an dieser Stelle denke ich jetzt mal außerhalb auch der Universität, ne, Schreiben als transformative Kraft, nicht nur an der Universität.
Ja.
Ich rede ja hier auch immer mal wieder über Social Media und dachte gerade, das Spannende finde ich, an der Universität erwarten wir, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass sich Studierende sozusagen selber transformieren, ja, dass die sich entwickeln, die sollen kritisch denken, die sollen wissenschaftlich arbeiten lernen, die sollen irgendwie so, ne? Ja. Und wenn ich jetzt aber, insofern gucken wir natürlich auf den Einsatz von KI kritisch, weil es gibt irgendwie diese Befürchtung, dass solche Kompetenzen wegfallen oder solche Sachen. Ich würde jetzt behaupten, dass es genauso funktioniert jetzt, wie schon immer funktioniert ist, weil du kannst auch vorher einen Text lesen, ohne dass es was mit dir gemacht hat und du kannst jetzt KI nutzen, ohne dass es was mit dir macht oder du kannst es nutzen und es macht was mit dir. So.
Hm. Ja.
Und jetzt ist ja aber im, was du auch gesagt hast, ne, wende dich das jetzt an und guck dabei, also auch Lehrende, ne, auf Studierende gucken und was passiert denn da? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Social Media bin, wenn ich dann etwas schreibe, sei das ein Reels-Skript oder einen Karussell-Post oder vielleicht einen LinkedIn-Beitrag oder so, denke ich dabei von mir aus oder denke ich dabei für andere, also aus der Perspektive der anderen? Weißt du, das ist dann wieder dieses leserinnenzentrierte Schreiben.
Ja.
Mhm. Also die transformative Kraft des leserinnenorientierten Schreibens.
Dazu gleich, also genauso dieses leserzentriertes Schreiben. Mir sind zwei Sachen im Programm aufgefallen, die genau dazu passen. Das fand ich ganz spannend, dass es gleich zwei Dinge zu Fanfiction gab. Einmal am ersten und einmal am zweiten Tag. Hast du eines davon mitbekommen oder beide sogar?
Das eine, weil das war in diesem sogenannten Markt der Möglichkeiten.
Stimmt, genau.
Die hat ein Forschungsprojekt vorgestellt, in dem sie schauen, wie sie Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe, da ging es darum, sozusagen SchülerInnen zum Schreiben zu bringen, die sonst vielleicht gar nicht unbedingt so schreibaffin sind und das auch mit Texten, die sie interessieren, wirklich. Also, weißt du, nicht immer über Goethes Faust sprechen, sondern lass uns doch mal über Mangas sprechen oder so.
Mhm. Ja.
Und dazu dann, die sollen dann Texte schreiben, Fanfiction. Und die Idee ist, glaube ich, am liebsten, also momentan gibt es, glaube ich, das schulintern. Und ich glaube, die Idee ist, wenn ich das richtig zusammenkriege, einen geschützten Bereich zu schaffen, wo SchülerInnen Text hochladen können und das am liebsten im Dachraum oder deutschlandweit, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber so, dass es nicht, weil um das sozusagen institutionell zu nutzen, sollte das, darf es natürlich nicht öffentlich sein, aber es soll so öffentlich sein, dass du genug LeserInnen zusammenbekommst und nicht nur in deiner Schule stattfindet.
Warum darf es nicht öffentlich sein, um das institutionell zu nutzen? Also ganz blöde
Frage. Es soll
Frage.
Sozusagen einen Schutzraum für die SchülerInnen geben, weil das Minderjährige sind und so. Vielleicht könnte man das lösen über Anonymisierung, Pseudonymisierung.
Ja, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Also, weil ganz ehrlich, im Fanfiction-Bereich gibt es sicherlich Menschen, die mit ihrem realen Klarnamen veröffentlichen, aber die große Mehrheit veröffentlicht ja eh schon unter Pseudonym bei Fanfictions. Also zum Schutzthema. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie eine Bedingung, die man machen muss.
Nee, du weißt doch, wie das ist mit Tools, die man nutzt, schon wir an der Universität.
Ja. Mein erster Instinkt ist sofort wieder zu sagen, oh, das ist so eine nutzlose Hemmschwelle für dieses Projekt. Also gerade wenn man sagt, es soll lesbar werden und man möchte auch LeserInnen haben und dann stellt man es halt hinter eine Schranke. Weil
genau,
dann gibt
es halt
zu viele andere Angebote, wo die Leute dann hingehen, um Fanfiction zu lesen.
Ja, genau. Aber erstmal soll es sozusagen sein, dass du mit mehr Spaß schreibst. Das
okay,
ist sozusagen
ja.
Der erste Schritt.
Ja.
Ist natürlich die Frage, wir waren ja eben schon bei LeserInnen orientierte Texte, wie sehr können wir das überhaupt auseinanderhalten?
Ja.
Also schreiben und lesen oder gelesen werden.
Ja. Mhm. Ich finde, bei Fanfiction ist es auch ganz stark verschränkt irgendwie. Also viele
Erfahrung mit Fanfiction.
Ich habe es im Studium so ein bisschen gemacht, aber da war Fanfiction auch irgendwie noch so neu, dass das zwar auch schon in Seminaren behandelt wurde, aber noch nicht so als Schwerpunktthema. Aber also Fanfiction ist ja eigentlich tatsächlich ist ja irgendwie das klassische Muster von Fans. Von Dingen, die sie lesen, werden selbst zu Schreibenden, weil sie die Sachen so toll finden, dass sie sagen, dazu möchte ich jetzt selbst etwas produzieren. Das Internet erlaubt es, dazu was zu produzieren und es gibt Vernetzungsmöglichkeiten, die leicht zugänglich sind. Und hier kommt wieder das Ding mit, warum es vielleicht keine so gute Idee ist, das hinter eine Schranke zu stellen, weil Zugänglichkeit eine der ganz, ganz großen Kriterien von Fanfiction ist. Und es ja Fanfiction größere gibt, die ja schon fast komplett losgelöst ist vom eigentlichen Quellmaterial. Also da ist es dann nicht mehr so, dass Leute das Original lesen und sagen, oh, dazu schreibe ich jetzt eine Fanfiction, sondern dass Leute Fanfictions lesen, die auf irgendeinem Original Source Material beruhen und dann sagen, hey geil, ich schreibe jetzt eine Fanfiction zur Fanfiction. Also so, dass sich das jetzt auch schon auf mehrere Ebenen nach unten verzweigt hat, immer mehr. Und dadurch aber auch so total demokratisiert wird. Auch da gibt's hundertprozentig natürlich Gatekeeper-Mechanismen, aber es sind nicht mehr die Gatekeeper-Mechanismen des Buchmarktes oder sowas in der Art, die dann irgendwie darüber entscheiden, wer da veröffentlichen darf und wer nicht.
Genau, und in diesem Projekt geht's irgendwie jetzt auch darum, erstmal LehrerInnen, also DeutschlehrerInnen zu unterrichten, darin das zu unterrichten sozusagen.
Ja.
Um Fortbildung, das ist auch wohl eine der Hürden, so wie ich das verstanden habe, weil es da auch die Stimmen gibt, die sagen, ja gut, dann müssen jetzt alle die Tribute Pan Panem lesen oder warum können wir das denn nicht zu einem Text von Goethe machen oder so.
Goethe-Fanfiction, ah, das ist eigentlich ein richtig gutes Thema.
So. Geht sicherlich, wenn du da Bock drauf hast und keine Ahnung. Also ich glaube, bei mir im Deutsch-LK hätte das durchaus Leute gereizt, das zu tun.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte damals durchaus irgendwie das spannend gefunden, die Buddenbrooks weiterzuentwickeln oder Kafka oder so. Aber ich war schon ein bisschen, ich meine, wir waren 10 Leute, ne, die schon ein bisschen nerdig unterwegs waren.
Ja.
Ein bisschen. Doll.
Kafka Fanfiction zu Kafkas Verwandlung. Ja, Okay, aber ja, also ne? Erstmal gute Sache, aber ich ist genau. Also
aber dann, und dann die Frage so, und wie kannst du das benoten?
Ja, genau.
Und weil, das ist natürlich dann auch wieder diese klassische Schulproblematik.
Ja, an Fanfictions eine Note dranhängen zu müssen, super schwierig. Da musst du dann als Lehrperson dich, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit dem Quellmaterial auseinandersetzen, weil das ist dann nämlich halt genau die Sache, der Text, der da entsteht, den darfst du halt nicht nach Kriterien bewerten, als würde man halt eben eine Fanfiction zu Theodor Fontane schreiben, sondern als würde man gegebenenfalls eine Fanfiction zu irgendeinem modernen Manga schreiben, der dann aber, was Schriftsprachlichkeit angeht, vielleicht ganz andere Kriterien hat als das, was normalerweise im Deutschunterricht gelesen wird. Und wenn man sich dann in der Benotung davon nicht lösen kann, dann wird es, glaube ich, eine sehr, sehr frustrierende Sache für alle Beteiligten.
Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, das sie jetzt beforschen werden. Die haben dazu auch eine Förderung. Mhm. Und insofern bin ich gespannt, was da noch zu kommt.
Cool, ja. Aber das ist so unter diesem Schlagwort Transformativität, finde ich das total cool, weil, also weiß ich nicht, ich habe im Studium viele Leute kennengelernt, die erzählt haben, dass das ihr Weg ins eigene Schreiben war und in die Auseinandersetzung mit Schreiben und Text und Literatur. Ich lerne im Studium, also quasi jetzt in der Lehre, lerne ich immer wieder Studierende kennen. Wenn ich in meinen Workshops rumfrage, was die Leute so für Schreiberfahrungen haben, frage ich inzwischen gezielt nach Fanfiction. Und ich habe eigentlich in jedem Workshop Leute sitzen, die entweder Fans von Fanfiction sind, im Sinne von die Fanfiction lesen, und auch immer ein paar Leute, die Fanfiction schreiben. Mhm. Und das kann man natürlich unter kreativem Schreiben subsumieren, aber es ist halt eben noch mal eine eigene Subkultur.
Mhm. Ja, und das ist natürlich spannend, weil du transformierst hier. Und ich war ja, wie gesagt, bei dem Titel der Konferenz, der Tagung sehr beim Transformation der Person. Und da aber nochmal zu gucken, okay, da transformiere ich auch Texte und Wissen und was passiert eigentlich mit mir, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie weiterentwickeln, wenn sie andere Sachen weiterentwickeln, ne?
Ja, ja.
Und naja, dieses, welchen Einfluss macht es, dass du Interesse mit einbeziehst?
Ja, also das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen würde, das sollte ja gar kein ganz neuer Gedanke sein. Aber ist es halt dann doch irgendwie ein bisschen, ja. Aber gerade so Prinzipien zu machen, wirklich zu sagen, ja, okay, man geht mal richtig fokussiert auf Populärkultur und auch populärkulturelle Schreibpraxen.
Na, im Prinzip bist du ja auch wieder bei etwas, was das Geschenk von KI, ne? Wir können uns endlich mal wieder fragen, was wollen wir eigentlich mit unserer Lehre erreichen? Und das ist ja dasselbe in diesem Fall für den Deutschunterricht. Was sollen die denn lernen eigentlich im Deutschunterricht?
Ja. Ja. Waren da viele Lehrer? Also, oder waren da überhaupt Lehrer und Lehrerinnen?
Nee, das waren eher DeutschdidaktikerInnen.
Okay.
Also heißt Leute, Menschen, die LehrerInnen fortbilden und ausbilden,
ja,
und
okay.
An einer Uni dazu forschen.
Ja, okay.
Dazu natürlich auch spannend, das Material, diese Material-Session, Daten-Session, wo drei ForscherInnen ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Am zweiten Tag, und hier, das ist sie. Inga Burfeind, Andrea Karsten und Anja Vogt mit Schreiben verändert. Eine interaktive Forschungswerkstatt zu Entwicklungs- und Transformationsräumen in Schreibprozessen. Und da gab es Daten zu Schreibwerkstätten. Nee, Quatsch, zu Schreibgruppen, zu Reflexion zu Booksprints und dann transkribiertes Interview zu Schreibberatung.
Das transkribierte Interview zu Schreibberatung, das hat Andrea Karsten, glaube ich, auch, also zumindest aus dem gleichen Konvolut an Forschungen, auch in Paderborn schon vorgestellt. Das war super spannend. Ja, also quasi wo, war das, war das eine weibliche Ratsuchende also quasi ein Transkript einer weiblichen Ratsuchenden und auch Andrea selbst als Schreibberaterin zufällig.
Andrea selbst als Schreibberaterin? Mhm. Ja, war es. Beides ja.
Mhm, okay, vielleicht hat sie dann sogar das gleiche Transkript vorgestellt, das sie uns auch in Paderborn schon vorgestellt hatte, weil da war sie gerade ganz frisch drin am drüber nachdenken. Und da ging es nämlich auch schon, also das ging nämlich auch schon so ein bisschen in genau diese Richtung transformative Prozesse damals auf jeden Fall, weil quasi die Personen in diesem Transkript, in den Auszügen, die wir bekommen hatten, glaube ich auch schon so ein bisschen darüber gesprochen hat, wie sie sich selbst wahrnimmt und wie ihre Eigenwahrnehmung im Laufe des Schreibens oder des in der Beratungs über das Schreiben sprechen so rum irgendwie so verändert wird. Und man konnte das wirklich an so ein paar Sprechmarkern im Laufe des Gesprächs sehen. Das war also aus dem Auszug, über den wir uns unterhalten haben, total spannend zu sehen. Natürlich irgendwie, es war ein einziger Auszug, das hatte Andrea dann auch gesagt, somit, es ist jetzt erstmal nur anekdotische Evidenz, aber sie steht schon mal da im Transkript.
Ja, ich glaube, es war hier nochmal dann vielleicht ein anderer, weil das geht sozusagen, dass die Person schildert, ne, wie sie das bei der Diplomarbeit sozusagen doch alles gut geschafft hat und bei der Doktorarbeit irgendwie nicht. Also.
Ah ja, okay. Nee, dann war das.
Ne, sozusagen der Unterschied.
Mhm. Ja, okay. Ach, auch spannend.
Und es waren ja auch nicht lang, ne? Es waren nicht. Es war eine Seite.
Ah ja, nee, dann ist es was anderes auf jeden Fall. Also generell mit Diplom und Doktorarbeit, das ist ein anderes, ja.
Und das, genau, weil sie sagte, auch da fängt sie jetzt gerade frisch an, drüber nachzudenken.
Ja, ja, okay.
Und das war, ist aber spannend, ne? An welchen Stellen kannst du sowas sehen? Ja, wie viel interpretieren wir da natürlich rein, weil wir es auch gerne sehen wollen, frage ich mich manchmal. Also vielleicht ist es natürlich auch hier ein bisschen gemein, das zu sagen, aber ich finde, da dürfen wir durchaus bei Studien auch drüber nachdenken. Und gleichzeitig
ja,
ist es
klar, natürlich. Also wir sind ja
immer wieder spannend. Immer wieder spannend. Ich finde es so spannend, Transkripte zu Beratungssituationen zu sehen. Und ja, diese Momente, wenn Menschen still werden in der Beratung, ne?
Mhm, ja.
Genau, das war spannend. Und auch spannend war das Material zu den Booksprints, finde ich. Also das waren die, wir durften leider nicht, wir konnten nicht an alle Tische, sozusagen mussten uns für zwei Tische von den dreien entscheiden.
Okay, ja.
Was, so viel Entscheidung bei dieser Tagung.
Mhm.
Das
stimmt.
Ja.
Du musst es einfach genauso machen, wie ich es damals nach Paderborn gemacht habe und einfach Leute, von denen dir noch was fehlt, in den Podcast einladen und sie dann einfach
ja, ich habe schon Leute
noch mal erzählen lassen. Dann kriegst du es genau, ja selbst auch noch mal mit. Ja,
ja, ja, ich habe schon Leute angesprochen und ich werde jetzt noch mal E-Mails rausschreiben, aber ich habe ja da schon angesprochen auf der Tagung.
Ja, perfekt.
Genau, also dieses zu den Booksprints, wie die interviewte Person dann auch sozusagen Parallelen zieht zu Gaming-Veranstaltungen, fand ich spannend. Hätte dich vielleicht auch interessiert.
Ja.
Genau, und also das in Gruppen zusammenarbeiten und was das macht. Und das sind natürlich nochmal echt andere Kräfte, die wirken. So. Ja.
Cool.
Grundsätzlich habe ich echt für mich nochmal super viel Input mitgenommen und für mich nochmal viel Input auch dieser Part des Knowledge Transforming als eine transformative Kraft.
Mhm.
Und eine Frage, die mich eigentlich schon länger beschäftigt, die ich eventuell hier auch schon mal gesagt habe. Wir sehen ja Lesen als Bildungsmöglichkeit. Also jetzt mal Bildung als der transformative Bildungsbegriff, nicht der Wissen anhäufen Bildungsbegriff, ja? Also
ja,
ich versuche mal Transformation als Begriff zu etablieren, also in meinem Kopf zu etablieren, statt Bildung, Entschuldigung. Aber ich bin da sehr, ich bin ein bisschen eingefahren in meinen Denkmustern. Also Lesen als Transformationsmöglichkeit. Und wenn Lesen jetzt eine Transformationsmöglichkeit ist, wieso ist es denn für uns so dramatisch, dass Menschen so viel KI nutzen? Also selbst wenn sie sozusagen einen ganzen Text sich generieren lassen könnten und den so abgeben könnten. Sie müssten den ja eh noch überarbeiten und Quellen prüfen, bla 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 und lesen. Aber ich lese das ja. Und wenn ich eh Bücher lesen als Transformationsmöglichkeit erkenne, dann wäre ja auch KI-generierte Textprodukte lesen eine Transformationsmöglichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Mit dem, ja, ich glaube, da kommt relativ schnell die Frage nach dem gesicherten Wissen. Also ist Lesen von Literatur, von Quellen aller Art auch eine Transformationsmöglichkeit, weil wir uns damit halt gesichertes Wissen anwerben? Und ist das vielleicht halt bei KI momentan noch ein bisschen das Problem, dass man sagen muss, naja, das Wissen da ist halt nicht gesichert. Also
du musst es eh auf Quellen überprüfen, ne? Du musst gucken, wo kommt es her. Und genau. Das muss natürlich trotzdem, muss da wissenschaftliches Arbeiten an der Uni passieren.
Mhm. Ja, aber ketzerisch gesagt halt so, also ich kann mich auch davon transformieren lassen, indem ich KI-generierte Texte lese, diese nicht überprüfe, sondern einfach direkt glaube. Das transformiert mich dann ja potenziell auch. Nur halt vielleicht nicht in die Richtung, die damit gedacht ist.
Ja, naja, klar. Das geht hier nicht um eine normative, also weißt du, dieses Transformation, oder ich würde jetzt doch noch mal einmal ganz kurz diesen Bildungsbegriff mitdenken, ist ja nicht immer etwas, von dem du oder ich jetzt sagen wollen, da wollen wir die Menschen hinhaben, ja, das ist ja keine Form von Bildungsdiktatur oder so.
Ah, also ja, aber also jetzt für die Konferenz gedacht, ist es nicht doch irgendwie ein bisschen so, also wenn wir so einen Konferenztitel nehmen wie da ist schon so ein Ausrufezeichen dahinter. Mhm. Warum schreiben? Transformative Kraft des Schreibens. Dann würde ich sagen, dass das schon sehr, sehr stark positiv konnotiert ist. Und zwar eine gute transformative Kraft des Schreibens. Hin zu mehr Kompetenzen, mehr Ausdrucksmöglichkeiten, mehr Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Da, also, weil zumindest
du meinst,
ich sehe im Programm,
nicht nur positiv konnotiert, sondern auch noch in
normativ,
Richtung
durchaus.
Ja, genau. Und aber jetzt habe ich von dir ja auch mehr das gehört.
Ja.
Das heißt, dann wäre das ja das, was wir eine Zeit lang doll hatten, diese
Verbesserung durchs Schreiben.
Bildungsliberalisierung wollte ich gerade sagen. Also so, weißt du, schneller, weiter, höher.
Ja.
Selbstoptimierung
durchaus.
Heißt das Wort, was ich suche gerade.
Ja, durchaus. Finde ich. Also, naja,
ja,
auch Selbstakzeptanz, aber schon alles in so eine positiv konnotierte Richtung. Also, ich meine, wenn man einfach mal so die verschiedenen.
Ist aber nicht
Titel,
positiv schon normativ?
Ja, würde ich sagen.
Also, für wen denn positiv? Was ist denn eigentlich positiv?
Naja, halt für uns Schreibdidaktiker, wie wir die transformative Kraft des Schreibens einschätzen und wie sie offensichtlich auch von der Konferenz eingeschätzt wurden. Also, einfach nur mal, wenn man so ein paar Titel hat. Hier, ich lese einfach mal vor. Vanessa Goyen, Ich schreibe mich um. Transformation durch autobiografisches Schreiben. Nora Peters, Jana Zegenhagen, Sich liebevoll selbst begegnen. Eine Schreibanstiftung. VK Kiva Think Tank, KI beim wissenschaftlichen Schreiben. Ein Reflexionsinstrument für Lehrende. Das sind alles Sachen, so, da ist ja nix. Oder auch, also hier Gerd Breuer, Überlegungen zum transformativen Potenzial des Schreibens. Es ist immer dieser Potenzialgedanke drin, ist auch total logisch, weil es geht bei Konferenzen um Weiterentwicklung. Es ist jetzt nur so ein Gedanke von mir mit, naja gut, man kann sich aber auch halt, also gerade so bei Lesen und Schreiben halt auch in eine andere Richtung transformieren, die aber glaube ich nicht intendiert ist bei diesen ganzen Sachen. Hier ist kein Beitrag drin, in dem irgendwie drin steht, wie ich durch das Lesen von Telegram-Gruppen zum Verschwörungstheoretiker geworden bin oder sonst irgendetwas. Das ist auch ein transformatives Potenzial.
Ja, das finde ich schön. Ja, also es gab tatsächlich, haben Jana Zickenhagen und Nora Peters in ihrem Beitrag am zweiten Tag erwähnt, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, durch das Schreiben von Morgenseiten oder durch das einfache reflektierende Schreiben in eine Problemtrance reinzugeraten.
Mhm. Ja.
Sozusagen, das ist auch, das wäre aber eine nicht, weil du bist dann eh schon drin, ne? Du bist dann, also es kann sozusagen sein, dass du dann nicht wieder rauskommst dadurch.
Ja, ja.
Dazu gibt es, weiß ich, aber auch entgegengesetzte Theorien, dass du, wenn du sozusagen das sehr lange durchhältst, also sehr viele Tage am Stück, ich habe gerade nur ungesicherte Zahlen im Kopf, deswegen, ja, aber dass du dann irgendwann automatisch da rauskommst. Was heißt aber automatisch? Gehe ich davon gesund oder ungesund? Oder das ist, ja, also, nur theoretisch ist das eben nicht normativ. Theoretisch ist diese ganzen, ist der Bildungsbegriff und der Transformationsbegriff natürlich nicht normativ. Das heißt, Menschen können sich auch zu VerschwörungstheoretikerInnen durch Schreiben entwickeln vielleicht.
Deshalb, ich glaube, da ist die Trennung. Theoretisch ist es nicht normativ. Wie wir, da schließe ich uns auch mit ein, das ist jetzt auch gar keine Kritik gegen die Konferenz, wie wir in der Praxis darüber nachdenken, ist es schon relativ normativ.
Naja, wir möchten das ja auch gerne.
Aber man kommt da vielleicht auch, ja genau, also genau, genau. Also man kommt da, also ist ja auch irgendwie total sinnvoll. Das ist jetzt gar nicht so ein Ding von, wir müssen da weg und wir müssen, weil dann, ich will jetzt auch nicht in diese Richtung, dass man sagt, oh Gott, wir müssen eigentlich nur noch darüber nachdenken, wie schrecklich das alles ist und was für chaotisches Potenzial. Wir müssen ja genau darüber nachdenken, was man auch tun muss, um eben, genau, demokratiefördernd und so weiter zu sein. Aber so, das ist, ja, ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus will. Ja, es ist not that simple, aber manchmal ist es auch so, manchmal schreibt man, also manchmal ist da vielleicht auch gar nicht so ein großes transformatives, oder es muss nicht in allem transformatives Potenzial sein. So, ja, ich kann Fanfiction in den Deutschunterricht integrieren und Leute dadurch zum Schreiben motivieren und sie ganz anders an Literatur heranführen. Manchmal muss man aber auch sagen, vielleicht haben irgendwelche Teenies auch einfach nur Bock, eine absolut platte, sehr, sehr stark erotisierte Fanfiction von irgendeinem Source Material zu schreiben, das sie halt selbst irgendwie gerade gut finden. Und dann steht da kein didaktischer Gedanke dahinter, sondern einfach zu sagen, geil, ich schreibe jetzt hier mehr oder weniger irgendwie so eine kleine schmutzige Fanfiction-Geschichte für mich selbst und dann stelle ich die auch noch online. So, das ist ja nicht das, an was gedacht wird, wenn man darüber nachdenkt, Fanfiction im Deutschunterricht zu benutzen. Aber das ist eine Richtung, aus der Fanfiction sehr, sehr stark herkommt.
Ja, ich glaube, wir dürfen echt aufpassen, dass wenn wir überschreiben als transformative Kraft sprechen, wir das als, also weißt du, es ist ein transformatives Potenzial. Das heißt, es darf Transformation passieren, muss aber nicht.
Ja. Genau, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und
Schreiben kann auch Knowledge-Telling sein.
Ja, genau.
Und dass wir sozusagen nicht wieder in diese dolle Selbstoptimierungsgeschichte reingehen, die, also zumindest meiner Auffassung nach, zu Zeiten meines Studiums deutlich mehr war, als es jetzt ist.
Ja, das könnte schon sein, ne? Weil ich meine, es ist jetzt auch, vielleicht auch wieder durch KI, weil KI hat ja das Versprechen der Selbstoptimierung inhärent dabei. Alles geht schneller, alles geht einfacher, alles geht auf Mausklick, alles geht automatisiert letztendlich. Vieles davon sind Versprechen, die noch nicht eingelöst werden können. Und wir in der Schreibdidaktik müssen vielleicht aufpassen, dass wir nicht im Rahmen unserer eigenen Beschäftigung mit KI-Tools, aber auch darüber hinaus, also auch mit Angeboten, die gar nichts mit KI zu tun haben, wir dadurch jetzt nicht auch wieder in so eine Logik reinfallen. Weil das ist auch wieder so institutionell gedacht, so wir konkurrieren ja jetzt mit Angeboten, die halt sagen, hey, schreib deinen Text automatisiert. Und wenn man das nicht mitmachen möchte, wir dann halt sagen müssen, nee, schreib deinen Text jetzt nicht automatisiert, aber schreib ihn durch unsere Techniken, die wir dir beibringen können, reflektierter, persönlicher, selbstbewusster und so weiter. Und da kommt man dann sehr, sehr schnell in diese Selbstoptimierungslogik wieder rein, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt nicht mehr weiterkommt mit, nee, schreib deinen Text weiterhin sehr, sehr krisenanfällig und langwierig und über sehr viele Schleifen. Weil das ist kein sonderlich gutes Marketing-Verkaufsargument, wenn man gegen eine KI konkurriert.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, dieses inwiefern ist es sinnvoll, sozusagen in die Konkurrenz einzusteigen. Müssen wir das wirklich? Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal. Müssen wir mitrennen? Ich habe mich letztens gefragt, kann das Versprechen der textgenerierenden KIs auch Schreibblockaden fördern? weil wenn ich ja alles immer durch ein, zwei Klicks theoretisch können könnte, was bedeutet das dann, wenn ich das doch nicht kann?
Ja, das, ich Bauchgefühl würde ich sagen, definitiv. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, potenzielles Thema für eine andere Folge.
Ich glaube auch, weil wir sind eh schon, wir müssen langsam mal zum Punkt kommen, weil du wolltest vor 20 Minuten den Rechner verlassen.
Ja, es war eine Soft-Deadline, aber so langsam wird diese Soft-Deadline zu einer Hard-Deadline. Genau.
Genau. Also wir haben versucht, würde ich sagen, heute einen kurzen Einblick, kurzen langen Einblick von der Tagung zu geben. Ich fand sie, wie gesagt, sehr bereichernd. Das hat könnte uns Potenzial für selbst uns beide, selbst wenn wir beide darüber weiter nur in Anführungsstrichen zu zweit reden, können wir da, glaube ich, noch Stunden mitfüllen. Ich freue mich, wieder mehr zu Tagungen und Konferenzen zu gehen. Und finde schön, dass wir über das Thema Transformation gesprochen haben, weil das einfach für mich eines meiner Herzensthemen ist.
Ja, und ich freue mich sehr, jetzt wenigstens remote durch deine Erzählung ein bisschen dran teilhaben zu können. Ja, mein Plan für 2025 ist auch, wie er, glaube ich, für 2024 schon war, wieder öfter auf Tagungen zu gehen. Ich meine, es hat ja bei mir dieses Jahr wenigstens auch einmal geklappt und digital dann sogar noch zwei weitere Male. Ist ja schon gar nicht schlecht. Ja, dann hoffe ich sehr, auch für mich selbst tatsächlich, dass ein paar der Menschen, die vorgestellt haben in Bremen, zu uns in den Podcast kommen und noch mal ein bisschen mehr en Detail über ihre eigenen Forschungen, über ihre Projekte sprechen. Wenn ihr das hört, und wir wissen ja, dass einige von euch das hören, weil ihr es uns immer wieder netterweise sagt, wenn wir euch begegnen, dann fühlt euch nochmal nachdrücklich eingeladen und auch nachdrücklich nochmal, ihr dürft euch gerne selbst ins Gespräch bringen. Nur weil wir euch nicht direkt anschreiben, heißt das nicht, dass wir keine Lust haben, euch im Podcast zu haben. Das heißt meistens einfach nur, dass wir entweder keine Zeit haben, genügend E-Mails rauszuschicken an alle Leute oder im Umkehrschluss, dass wir denken, ach, die Leute haben doch eh viel zu viel zu tun, die nerven wir jetzt nicht mit unserer Anfrage. Und falls ihr auf der anderen Seite gleichzeitig denkt, ach mein Gott, warum sollten die mich denn in ihrem Podcast haben wollen, dann können wir vielleicht jetzt wenigstens von unserer Seite aus sagen, nee, wir hätten euch sehr, sehr gerne in unserem Podcast. Die Hürde müsst ihr euch nicht aufbauen.
Wir sind manchmal ein bisschen schüchtern. Es ist sozusagen richtig gut, wir versuchen. Es ist richtig gut, was du gerade gesagt hast. Ja, wir genau. Wenn alle immer denken, dass die anderen zu beschäftigt sind, um.
Genau, ja. Also wir sind maximal zu beschäftigt, um einfach mal gescheit E-Mail-Anfragen rauszuschicken. Das trifft für mich definitiv zu. Aber wir sind nicht zu beschäftigt, um ein Interview mit euch zu vereinbaren und sehr, sehr gerne zu führen. Weil Episoden produzieren wir ja so oder so. Also.
Okay, dann danke für das Gespräch heute. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Eindrücke schildert von der Tagung. Und wir sehen uns, Quatsch, wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder.
Wenn ihr den Podcast ausschließlich über unsere Videoschnipsel auf Instagram verfolgt, dann sehen wir uns auch in zwei Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss.